ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Im Ziel von Gevrey-Chambertin nutzen wir die Halbzeitpause des Viertelfinals zwischen Spanien und Deutschland. Michael Ostermann hat bis eben noch geschrieben, Holger Gerska hat bis eben produziert und Fabian Wegen hat bis eben eine Flasche Bier getrunken.
Und die Halbzeit geguckt.
Und die Halbzeit
also nicht
geguckt.
Ganz, denn bei uns hat es ja ein bisschen gedauert mit der Übertragung.
Ja, das stimmt.
Also es hat sich ein bisschen rausgezögert, die Siegerehrung. Deswegen haben wir die ersten anderthalb Minuten des Spiels verpasst.
Ihr habt auf sportschau.de sehr lange weiter kommentiert. Das ist sehr löblich und sehr ehrenwert. Wir wollen das Ganze, das erste Einzelzeitfahren dieser Tour de France, noch mal ein bisschen rekapitulieren, Holger. Remco Evenepoel, wie zu erwarten, fast schon der Tagessieger heute. 12 Sekunden vor Pogacar. Ist das viel oder ist das wenig in deinen Augen?
Das ist wenig. 12 Sekunden ist wenig. Also zwei Fahrer auf Augenhöhe. Das hätte anders verlaufen können, wenn die Strecke ein bisschen steiler gewesen wäre, wenn der eine vielleicht zu schnell oder zu langsam begonnen hätte und wenn Remco Evenepoel das, was er nur gefühlt hat, in echt erlebt hätte, nämlich ein Defekt 6 Kilometer vor dem Ende, wenn das passiert wäre, dann wären 12 Sekunden weg gewesen, glaube ich.
Das stimmt. Aber er hat trotzdem am Ende die Zeit ins Ziel gerettet. Michael, ist das ein Mann, Remco Evenepoel, dem man jetzt mehr zutrauen muss als noch vor der Tour? Sprich, er ist der erste Anwärter ans Podium und nicht Roglic?
Finde ich ein bisschen früh, das zu sagen. Also er selber weiß das alles von sich. Er sagt die ganze Zeit nein. Also der Fokus war Etappensieg. Der ist jetzt abgehakt. Das ist erledigt, sagt er. Natürlich gehört er zu den Vieren, die man dafür das Podium jetzt auf dem Schirm hatte schon vorher. Und er bleibt es. Er ist am nächsten dran im Moment an Pogacar. Aber die großen Schwierigkeiten kommen ja erst und vor allen Dingen in der dritten Woche. Und wir waren überrascht schon, wie gut er am Galibier war, auf über 2000 Meter Höhe. Da haben wir ihn nicht so gut erwartet. Wir müssen aber sehen, ob er das in der dritten Woche auch noch schafft, wenn es dann wirklich richtig hoch hinausgeht. Da sind die Pyrenäen noch dazwischen. Also da kommen noch schon ganz schön viele Brocken. Auch bei Roglic bin ich da nicht sicher, aber das sind die vier, glaube ich, auf die es sich jetzt zuspitzt. Ich glaube, Vingegaard und Pogacar werden die beiden sein, die am Ende um das gelbe Trikot kämpfen werden. Und die beiden anderen, Evenepoel und Roglic, vermutlich um Platz 3. Wäre jetzt meine Prognose, fragt mich nächste Woche nochmal.
Wie hast du heute Jonas Vingegaard gesehen? Ich meine, der Christian Niermann hat gesagt, von den Werten her ist er fast schon wieder wie im Vorjahr.
Ja, er ist super gut gefahren. Also es war jetzt nicht ein gutes Zeit oder die Strecke war nicht perfekt für ihn, sagen wir es mal so. Also es war ein Zeitfahren, wo man lange Zeit nur in der Aero-Position sitzt. Der Berg war kein wirklicher Berg, also es hat sich so hochgezogen, aber es war nicht schwer genug für ihn. Das letzte Zeitfahren, das kommt ihm wesentlich mehr entgegen. Ich glaube, er ist sehr solide gefahren und kann mit dem heutigen Tag absolut zufrieden sein.
Ja, dann hören wir mal den Tagessieger, hören wir mal Remco Evenepoel in einem Aufwasch. Verschiedene Aspekte in diesem Interview werden besprochen.
Yeah, crazy. Yeah, I was on a good day. The climb was actually pretty tough. I wanted to start fast.
Das ist verrückt. Ich hatte einen guten Tag. Der Anstieg vorne war heftig. Ich wollte schnell loslegen, musste aber was für den Anstieg übrig lassen. Das war nicht einfach. Die Abfahrt war schnell und anspruchsvoll. Die am Limit zu fahren war auch nicht einfach. Ich habe jeden Kilometer genossen und dann den Sieg zu holen ist einfach Wahnsinn. Ich dachte, ich hätte einen Platten. Das hat sich genauso angehört. Aber nach ein paar hundert Metern habe ich gemerkt, dass alles okay war. Dann musste ich weitermachen. Ich war aber ein bisschen besorgt. Ich dachte, vielleicht geht ja auch langsam die Luft raus. Ich musste Risiko nehmen, weil Tadej dicht hinter mir war. Es war eng, aber ich habe meine Mission erfüllt. Ich bin sehr stolz. Das Podium? Tja, Tadej ist eigentlich unbesiegbar, aber man weiß ja nie im Radrennen. Auf jeden Fall fühle ich mich immer besser. Wir nehmen das Podium in den Fokus. Ich habe auf jeden Fall die Beine dafür. Wir müssen einfach weitermachen und diese Tour genießen.
We'll focus more on the podium probably and we just have to go for it because I think I have the legs for it, so we just have to keep going and enjoy this Tour de France.
Welche Rolle, Fabian, spielt eigentlich das Material jetzt bei dieser Sekundenschlacht? Ist es von Bedeutung, welches Rad, welche Aerodynamik ich da habe oder sind die im Prinzip alle gleich?
Natürlich spielt das von Bedeutung und nur die Top-Teams, die haben mehr oder weniger ähnlich gutes Material. Also der eine sagt, mein Rad ist jetzt mal 5 Watt mehr als das andere oder weniger, wie auch immer. Also die sind alle in dem Bereich sehr gut. Was wir gesehen haben, Remco Evenepoel ist heute auch ohne Flasche gefahren. Also der hat auch weniger Gewicht mit sich geschleppt. Der hat gesagt, mir reicht das, für eine halbe Stunde trinke ich vorm Start was, hinten raus brauche ich nichts mehr. Aber da gibt es keine großen exorbitanten Unterschiede mehr. Alle sind in den Windkanälen vorher, testen ihr Material. Sie müssen natürlich auch mit dem Material, was gestellt wird von den Sponsoren, umgehen, klar, keine Frage. Aber die Top-Teams, da wo sie alle fahren, haben auch super Material.
Es war ein sehr kurzes Zeitfahren, Holger. Ich meine, knapp unter einer halben Stunde, 25 Kilometer. Ist es ganz bewusst so gemacht, damit in der ersten Woche nicht schon hier alle ans Limit gehen?
Und damit die Abstände nicht so groß werden. Ja. Also natürlich könnten die auch wie bei einer WM, da sind die Zeitfahren jetzt doch wieder eher 50 Kilometer lang, voriges Jahr zum Beispiel, dann passiert natürlich sowas wie voriges Jahr. Da war das Zeitfahren ja dann wirklich entscheidend und wenn die Topografie noch entsprechend ist, ja. Jetzt hat man es, aber wir haben wirklich sehr viele Zeitfahrkilometer, insgesamt 55, beides zusammen, sogar ein Tick mehr, 56, 57. Das ist viel für eine Tour de France. Früher waren 100 Kilometer üblich. Aber das ist sicherlich auch etwas, um das nicht in diesen Zeitfahren zu entscheiden. Für die Tour ist, glaube ich, eine Bergetappe attraktiver. Und da soll sich's möglichst klären, wer hier der Erste, Zweite und Dritte wird.
Schauen wir mal auf das deutsche Team, Red Bull, Bora, Hans Krohe, Michael. Roglic selber sagt, er war heute zufrieden. Er ist froh, dass er so performt hat. 34 Sekunden hinter Evenepoel, ist das für dich überzeugend gewesen?
Ja, ich glaube, damit kann er zufrieden sein. Das war das, womit er rechnen musste, dass er auf Evenepoel da eine halbe Minute verlieren kann. Er macht den Eindruck, als würde er das jetzt, ich glaube, er freut sich auf den ersten Ruhetag, weil ich glaube, jetzt der Sonntag mit dieser Gravel-Etappe, das wird nochmal so ein Schlüsselpunkt für ihn. Da muss er durch, das ist nicht unbedingt sein Terrain. Ich glaube, da ist die Anspannung sehr, sehr groß. Deswegen ist jeder Tag, an dem er sozusagen da in Reichweite bleibt, bis dahin gut. Also er hat bisher am Galibier war er der Schwächste von den genannten Vieren. Das ist richtig. Heute war er ein bisschen ein Ticken, ein paar Sekunden schneller als Vingegaard. Das wird er sozusagen auch mitnehmen und sagen, mit dem bin ich zumindest im Moment auf Augenhöhe. Und wenn der Sonntag erledigt ist, dann glaube ich, wird er relativ entspannt in die zwei Wochen gehen, die da noch kommen, weil dann hat er die für ihn, glaube ich, größten Hürden erstmal hinter sich.
Ja, und ich glaube, dass es heute auch wichtig für seine Psyche war, dass er gesehen hat, dass er vor Vingegaard landen kann. Ich meine, auch wenn es nur ein paar Sekunden waren.
Genau, auch wenn es nur 3 Sekunden sind, das habe ich auch gesagt, also das ist einfach wichtig. Klar, wäre ihm 15 Sekunden auch lieber gewesen, wenn er in dem Bereich gewesen wäre, wenn er ähnlich schnell gewesen wäre wie hört ihr das auch?
Ja.
Oh!
Irgendwo die Luft rausgelassen.
Alles klar. Klingt wie ein Platter. So muss ich das bei Evenepoel vorhin angehört haben.
Also er wäre mit Sicherheit noch zufriedener gewesen, wenn er nur 12 Sekunden verloren hätte. Aber mit dem Zeitfahren kann er sehr zufrieden sein. Und ich glaube, er geht jetzt gestärkt in die nächsten Rennen rein.
Ja, lass uns mal auf die deutschen Teilnehmer heute schauen, die natürlich jetzt in der Endabrechnung dieses Zeitfahrens keine Rolle gespielt haben. Aber der deutsche Meister im Einzelzeitfahren, Nils Politt, der ja auch eine wichtige Rolle spielt für Tadej Pogacar, sorry. Der war bei mir am Mikrofon und hat Folgendes gesagt.
Ja, wir lassen Sie erstmal immer ein bisschen durchschnaufen, aber der Helm, der muss runter, ein bisschen frische Luft wieder an den Kopf. Nils, als Sie durchs Ziel fuhren, war es Bestzeit? Heißt das, Sie haben sich gut gefühlt, gut zurechtgekommen?
Ja, klar, als deutscher Meister will man sich schon so ein bisschen präsentieren. Ich habe gesagt zum Team, ich fahre einfach mal los und gucke, wie die Beine sind. Und ja, die haben mich ganz gut angefühlt vom Start an. Und dann habe ich es auch durchgezogen. Und ja, hinter mir fuhr Marcin mit André Hauptmann. Und ist natürlich schon gut, wenn einer dann overschneller fährt, um zu sehen, genau wie die Kurven aus sind.
Wir haben gestern eine Szene gesehen, da war Tadej Pogacar irgendwann mal alleine vorne. Und das Team hat ihn irgendwie nicht eskortiert. Die letzten Tage hat super funktioniert. Was war da los?
Ja, da müssen wir echt sagen, da hat uns Jumbo-Visma gestern auf dem falschen Fuß erwischt. Wir waren die ganze Zeit vorne. Auf einmal zogen sie von rechts nach links rüber und ja, Marc Soler konnte nicht ganz die Position vorne behaupten. Somit sind wir in die, so gesagt, ja, wir sagen immer in die Waschmaschine ein bisschen reingekommen. Und ja, Tadej hat es dann clever gemacht. Er konnte dann nochmal vorne links nach vorne fahren. Ja, und der Rest der Gruppe war halt, oder die Rest der Jungs inklusive mir, waren halt an Position 50, 60 unterwegs. Und ja, dann reicht's. Und ja, das war ein bisschen blöd gelaufen. Wir haben es Gott sei Dank schnell wieder geflickt bekommen, schnell die Lücke wieder zugefahren. Und ja, ich denke, am Rest des Tages hat man uns dann gesehen, wie wir vorne gefahren sind, dass sowas nicht nochmal passiert.
Das ist Radsport-Vokabular, Fabian, in die Waschmaschine reingekommen. Was meint das konkret?
Ja, das wirbelt natürlich hinten durch. Also sie sind die ganze Zeit breites Feld gefahren, sie hatten jeder ihren Zug und auf einmal ist Jumbo oder Wismar Liesebike, wie sie jetzt heißen, vorbeigezogen. Auf der linken Seite sind rechts rüber, das, was er gesagt hat, Marc Soler, der war so ein bisschen eingeklemmt und dann sind sie hinten reingekommen. Also dann sind die anderen Fahrer von links alle vorbei und sie hingen rechts so ein bisschen drin. Dann ja, geht es ein bisschen durcheinander und dann ist es irgendwann gerissen. Tadej Pogacar war der Einzige, der nach vorne springen konnte. Das kann der halt auch nur, weil er einfach stärker ist als die anderen, muss man einfach sagen. Deswegen war er auch vorne dabei. Die anderen waren hinten dran. Dann ist es gerissen und ja, dann hatten sie, glaube ich, zwischenzeitlich auch mal 20 Sekunden Vorsprung, diese 60 Mann. Ist dann wieder alles zusammengelaufen und danach hatten sie auch ihren Denkzettel alle bekommen, mit Sicherheit auch von der sportlichen Leitung hinten. Dann sind sie ab dem Zeitpunkt die ganze Zeit vorne.
Einer der Pechvögel, wenn nicht der Pechvogel des Tages, Stefan Küng, Kette runter, Zeit verloren. Sein Fahrrad soll laut Radsport News 27.000 Euro kosten, Spezialanfertigung.
Und dann fällt die Kette,
runter. Das ist natürlich wirklich sehr, sehr bad luck. Aber hat das noch irgendwie natürlich gut gelöst. Aber das ist natürlich wirklich echt Wahnsinn, ne?
Ja, aber man, also er wäre ja, was wäre er geworden am Ende, maximal irgendwie?
Fünfter?
Also das, ja, ist jetzt,
also das wollte ich nur sagen, das wird zwischen
er, ja, Stefan Küng,
ganz klar. Kurz, ich sag's nur, du weiter, ich weiß, was du sagen willst, ja. Aber zwischen Platz 1 und Platz 10 waren es nur eine Minute, also es war sehr eng beieinander, er war Zehnter mit einer Minute, 15 Sekunden schneller, wäre auf Platz 5 gewesen, aber jetzt bist du.
Ja, für mich der personifizierte Pechvogel. Ich habe ihn auch schon Weltmeister werden sehen, allerdings auf der Bahn, einer Verfolgung, das war seine Domäne. Aber auf der Straße, das kriegt man inzwischen ja kaum noch zusammen, was so alles passiert. Der träumt natürlich davon, mal eine Tour-Etappe zu gewinnen oder noch viel verrückter, mal Weltmeister zu werden, was da so alles schon im Wege war. Und als er sie wirklich alle geschlagen hat, die Stars, sind vor 2 Jahren, da kam irgendein Tobias Voss, der seitdem nie wieder richtig vorne aufgetaucht ist und ist Weltmeister geworden. Das war, glaube ich, der bitterste Moment für ihn. Und wenn es einem passiert, dann gefühlt ist es immer Stefan Küng. Und das Schlimmste war natürlich, die Radsportfans hier, die uns hören, werden sich erinnern, vorher ist ja bei den Europameisterschaften, wo er auch um den Titel gekämpft hat gegen Josh Tarling, wo er den Kopf so tief runter hatte, dass er das Gitter nicht gesehen hat, dass da ein bisschen sich verjüngt hat und einen der fürchterlichsten Stürze, die es im Zeitfahren je gab, hingelegt hat. Das war echt fatal. Mhm.
Lass uns den Blick nach hinten, also auf dieses heutige Einzelzeitfahren beenden mit der Einschätzung von John Degenkolb, der so ein bisschen auf Abschiedstournee ist, aber er hat es ein bisschen offen gelassen, ob das seine letzte Tour ist. Vielleicht greift er nochmal an.
Ja, also ich meine, jetzt ist es mittlerweile meine 10. Tour und das ist, man merkt halt einfach, es geht dem Ende zu. Es wird nicht mehr so oft, werde ich die Möglichkeit haben, hier mit dabei zu sein. Deswegen genießt man dann eben so einen Tag wie heute dann eben noch vielleicht ein bisschen mehr. Und es ist toll. Es sind auch viele Deutsche hier mit an der Strecke. Und wenn man ja seinen Namen auf der Straße liest oder halt einfach deutsche Fahnen sieht und die Rufe von den das ist schon echt motivierend und einfach ein tolles Gefühl.
Michael, was erwartet uns morgen? 8. Etappe Colombelles-les-Deux-Églises.
Ich glaube, das ist eine Etappe, die ist für die Ausreißer gemacht oder für die starken Sprinter. Also es gibt ein paar, die gut über die Hügel kommen. Das ist eine sehr, sehr hügelige Etappe mit mehreren Bergwertungen der dritten und vierten Kategorie. Also eigentlich gemacht für Ausreißer, aber es gibt eben so ein paar Sprinter, die können das gut. Also Jasper Philipsen gehört dazu, der hat hier irgendwie auf jeden Fall noch eine Rechnung offen. Michael Matthews ist ein Kandidat für so eine Etappe. Also da gibt es ein paar. Und wenn die sich zusammentun, die Teams, dann werden sie die vermeintlichen Ausreißer dann doch wieder versuchen einzufangen und die reinen Sprinter trotzdem abhängen können. Und dann haben wir am Ende eine kleine Gruppe, aus der heraus gesprintet wird. Das ist meine Vermutung, dass es da so eine Allianzen geben wird von Teams, die versuchen werden, ihre Sprinter, die das können, ins Finale zu bringen und dann aus so einer Gruppe heraus, wo Cavendish und die anderen,
aber Fabio Jakobsen und so weiter. Die beiden Deutschen gehören auch eher zu denen, die dabei wären.
Pascal Ackermann ist auf jeden Fall auch ein Kandidat. Also das wird, die haben auch ein Interesse dran. Also Bahrain Victorious mit Phil Bauhaus und Israel Premier Tech mit Ackermann werden sich sicherlich auch in diese Allianz einfügen. Also das ist meine Vermutung, dass die Sprinter, die gut bergauf kommen, dann auch im Finale um den Sieg sprinten.
Was ist mit so jemand wie Nils Pohle, der sowas auch kann? Der hat schon eine Etappe auf der Tour de France gewonnen. Ist der zu sehr damit beschäftigt, bei Tadej zu bleiben oder darf der auch mal?
Nee, der darf mit Sicherheit nicht. Also das ist die Priorität Nummer eins in dem Team, ist das gelbe Trikot, das zu verteidigen. Er muss die ganze Zeit von vorne fahren. Also da wird er überhaupt keine Chance kriegen. Ja. Ob es jetzt die Möglichkeit gibt, morgen für eine Gruppe, klar, die letzten Etappen waren jetzt gerade heute, konnten sich viele Leute schon. Gestern war auch nicht so extrem hart für einige Fahrer, davor auch schon nicht. Also es gibt einige Fahrer, die sich erholen konnten, und ich glaube nicht, dass es morgen so ist wie die letzten zwei Etappen, die wir gesehen haben, dass es einfach nur rumgebummelt wird und dass keiner in die Spitzengruppe geht, denn morgen ist eine wirklich reelle Chance da, dass auch eine Gruppe ins Ziel kommt. Ob das dann so sein wird, werden wir sehen, keine Frage, müssen wir dann schauen. Aber es wird ein schnelles Rennen, ich erwarte ein schnelles Rennen, wahrscheinlich wieder ein Sprint, aber trotzdem.
Du, Holger?
Ja, ich habe einmal gezuckt, rumgebummelt, was war 43,5
km/h? Ja. Oh, der Profi. Kam von Schreck hinten. Ne? Ja, genau. Das war übrigens heute auch in dem Zeitfahren, muss man ja auch sagen. Ich glaube, war es Degenkolb, der ist immer noch einen 46er Schnitt gefahren. Ja, der sah relativ locker aus.
Ja, ich bin komplett bei euch für morgen. Ich glaube auch, dass zu viele Sprintermannschaften Interesse haben, und letztlich wird die Strecke ja immer flacher. Und dass, wenn die Gruppe jetzt nicht riesengroß ist, und das werden sie verhindern, dass sie so groß ist, wenn es maximal 10 Leute sind. Und zu den genannten glaube ich auch, dass da noch 2-3 andere hinzukommen, und das reicht dann schon, um die zu jagen, wenn jetzt nicht irgendwie mit Wind oder so, das deutet sich morgen ja nicht an, was dazwischen kommt, dann auch nicht alle Sprinter dabei, zumal nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte, aber gesprintet um den Sieg, so wäre die Prognose vor dem Mahnmal für Charles de Gaulle.
Genau. Wir hier beim Tourfunk lieben natürlich den Radsport, aber wir sind als Sportjournalisten auch verpflichtet, den Fußball zu mögen. Deshalb wollen wir jetzt mal in die zweite Halbzeit reinschauen. Spanien gegen Deutschland. Ein Hinweis noch. Heute online auf YouTube, Folge 6 von 7, deine Tour. Diesmal geht es um die wichtige Frage. Fabi hat es angesprochen. Wie wichtig ist Regeneration im Radsport? Also mal ein bisschen Pause haben, nicht immer voll durchtreten. Bei so einer dreiwöchigen Grand Tour sicherlich sehr, sehr wichtig. Marc Drom setzte Alea Wagner und Rick Zabel in Szene. Wir sind morgen wieder da, neben Charles de Gaulle und Holger Gerska und Fabian Wegmann und Michael Ostermann. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.